Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und einen guten Tag wünscht Jule Reimer. Unsere Themen. Nordrhein-Westfalen soll ein neues Wassergesetz bekommen mit Vorrang für die Trinkwasserversorgung. Klingt aus Verbrauchersicht erstmal gut. Dennoch gibt es Kritik. Warum, erklären wir gleich. Die Agrarminister von Bund und Länder treffen sich heute in Sachen Tierwohl. Und es wird wohl auch über die Frage diskutiert, ob Biobetriebe bei der Ferkelkastration zur Impfung greifen dürfen. Corona hat den Versicherungsbetrug befördert. Das beklagen die deutschen Versicherer. In unserer Serie zu Vorsorgevollmacht, Betreuungs- und Patientenverfügung erklären wir heute, wie hängen diese drei Institutionen zusammen, und wir stellen die Ergebnisse der Stiftung Warentest zu Blutdruckmessgeräten vor. In CDU-FDP regierten Nordrhein-Westfalen hat sich das Landesparlament gestern Abend in erster Lesung mit einem neuen Wassergesetz für NRW befasst und es direkt in die Ausschüsse zur Beratung verwiesen. Ziel des neuen Gesetzes ist es laut schwarz-gelber Landesregierung, die Trinkwasserversorgung im Land zu stärken. Ja, aus Verbrauchersicht klingt das erstmal gut. Interessanterweise gibt es jedoch große Kritik am Gesetzesentwurf. Vivien Leue, was genau plant denn die Landesregierung?
Ja, sie möchte, so sagt sie, die Trinkwasserversorgung stärken. Konkret soll sie Vorrang vor anderen Wasserentnahmen haben. Denn Hintergrund ist, wir sehen es auch, wenn man in die Wälder guckt oder auf den eigenen Rasen, die Trockenheit der vergangenen Jahre, die hat zugenommen. Und dadurch gibt es immer mehr Konflikte zwischen öffentlicher Versorgung, eben Trinkwasser, aber auch der Wirtschaft, Industrie und landwirtschaftlicher Nutzung, also zum Beispiel Bewässerung. Und deshalb hat die Landesregierung gesagt, wir müssen hier eine Art Rangordnung aufstellen. Vielleicht zum Hintergrund ganz kurz, das Umweltbundesamt hat unter Berufung auf Daten des Statistischen Bundesamtes 2016, also das ist schon ein paar Jahre her, ausgerechnet, dass etwas mehr als die Hälfte des Wasserverbrauches auf die Energiewirtschaft entfällt, Bergbau, verarbeitendes Gewerbe, ja, knapp ein Viertel. Und die öffentliche Wasserversorgung, also zum Beispiel Trinkwasser, machen knapp 21% aus. Landwirtschaft liegt im einstelligen Prozentsatz. Das heißt, diese 20% etwa Trinkwasserversorgung sollen auf jeden Fall immer gewährleistet sein.
Könnte es denn knapp werden?
Ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass jetzt gerade vor ein paar Tagen in Ostwestfalen zum Beispiel kurzzeitig ein Schwimmbad schließen musste, weil Wasser fehlte. Allein im letzten Sommer, gibt es schon Bilanzen, da sanken in vielen Talsperren in NRW die Wasserspiegel zum Teil stark. Und Experten erwarten einfach, dass im Zuge des Klimawandels sich das tatsächlich noch verschärfen kann. Also Grundwasserpegel absinken und wir Probleme mit dem Trinkwasser bekommen.
Und warum gibt es dann Kritik und von wem an der Gesetzesänderung?
Das Problem ist, dass mit dieser Novelle, mit dieser Änderung eben nicht nur die Trinkwasserversorgung gestärkt werden soll, sondern auch noch andere Punkte geändert werden sollen. Also konkret, künftig soll zum Beispiel auf Gewässerrandstreifen verzichtet werden und auch der Rohstoffabbau in Trinkwasserschutzgebieten wieder erlaubt werden. Das kritisieren ja unisono fast alle Umweltverbände hier im Land, in Nordrhein-Westfalen. Kurz gesagt zur Erklärung, Gewässerrandstreifen, die schützen Gewässer eben davor, von der Landwirtschaft zum Beispiel durch Düngemittel oder Pestizide vergiftet zu werden. Wenn sie wegfallen, dann gibt es diesen Schutz nicht. Und ja, Wassernutzungsrechte, also zum Beispiel Rohstoffabbau in Trinkwasserschutzgebieten, das hört sich für die Umweltverbände natürlich auch sehr dramatisch an.
Das heißt, ist es eher eine Mogelpackung?
Ja, also fangen wir nochmal bei den Gewässerrandstreifen an. Hier sagt die Landesregierung, die sei ja schon in der Düngeverordnung vorgesehen. Also das sei da schon geregelt. Allerdings stimmt das auch nur zum Teil. Ja, sind dort geregelt. Aber diese Gewässerrandstreifen müssen dort nur in Hanglagen, wo das Wasser dann eben auch den Hang hinunterfließen kann, eingerichtet werden. Also da gibt es immer noch kritische Punkte. Und die Landesregierung, sie beharrt darauf, dass sie tatsächlich nur das Trinkwasser schützen will. Und jetzt werden Expertenanhörungen in den Ausschüssen das eben noch mal genau unter die Lupe nehmen müssen.
Gibt es Pläne auf Bundesebene?
Ja, tatsächlich hat Bundesumweltministerin Svenja Schulze für 2021, also nächstes Jahr, eine nationale Wasserstrategie angekündigt. Auch da soll es darum gehen, ähnlich wie NRW es jetzt plant, eine Art Hierarchie für die Nutzung von Wasser aufzustellen. Denn, ja, ich sagte es bereits, die Probleme werden sich wohl in den kommenden Jahren verschärfen. So sagen es Experten. Also die Versorgung mit Trinkwasser muss auch dann, wenn Grundwasserpegel absinken, immer gewährleistet sein. Schulze sagte aber danach, also nach der Trinkwasserbereitstellung, werde es spannend. Und da muss darüber diskutiert werden, ob zum Beispiel ein Schwimmbad oder die Bewässerung von Gärten vorrangig sei. Die Landwirtschaft hat hier schon gesagt, wir sind auch wichtig. Wir produzieren die Lebensmittel und müssen unsere Flächen zum Teil beregnen. Also da wird es große Diskussionen noch geben.
Vivien Leue über die geplante Veränderung im nordrhein-westfälischen Trinkwassergesetz. Auf ihrer Sonderkonferenz heute in Berlin werden Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und ihre Kolleginnen aus den Ländern über Tierschutz im Stall sprechen. So werden männliche Ferkel bislang ohne Betäubung kastriert, weil Eber manchmal einen speziellen Geruch entwickeln. Mit diesem brutalen Verfahren soll ab dem 1. Januar 2021 endgültig Schluss sein. Und dann sollen drei Verfahren gelten. Einmal die Eber einfach zum Mästen, so wie der liebe Gott sie erschaffen hat. Methode 2, kastrieren, aber mit Narkose durch das dafür zugelassene Narkosemittel Isofluran. Methode 3, Impfung, durch die sich die Hoden zurückbilden. Keine Hoden, kein Ebergeruch. Umstritten ist die Impfung allerdings für die Ökohaltung. Frage an die Kollegin Annette Eversberg ganz kurz. Gab es diese Kastrierung schon immer und ist der Geruch so schlimm?
Bisher werden männliche Ferkel kastriert, indem man die Hoden entfernt, meistens noch ohne Betäubung. Und das läuft ja Ende des Jahres aus. In der ökologischen Schweinehaltung wendet man schon heute die Betäubung mit Isofluran an, auch die Impfung mit Improvac, also die Immunokastration, die keine Kastration ist, das muss man deutlich sagen, weil die Tiere ihre Hoden behalten. Aber der Ebergeruch kann auch unangenehm sein, es kann mal fäkal riechen. Gesundheitsschädlich ist das aber nicht. Bei der Ebermast kann man durch Fütterung und frühe Schlachtung darauf einwirken. Und man impft eben die männlichen Ferkel. Dann braucht man keine Kastration.
Und was müssen dann heute die Agrarminister besprechen?
Ja, der Hintergrund der Initiative des saarländischen Agrarministers Reinhold Joost ist eine Anfrage des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft an die EU-Kommission, ob die Impfung männlicher Schweine mit dem Impfstoff Improvac in der ökologischen Schweinehaltung zulässig sei. Die Antwort kam dann am 9. Juni. Die EU-Kommission lehnte dies komplett ab. Die stimmen nicht mit der EU-Öko-Verordnung überein. Zusätzliche Unruhe ist dann auch noch unter den Tierschützern und Veterinären entstanden, als die Landesarbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, ein Koordinierungsgremium der Länder, ihrerseits auf die Rechtslage hinwies. Daraufhin haben dann die meisten Bundesländer, allen voran Baden-Württemberg, beschlossen, die Immunokastration im Ökobereich ab 1. September nicht mehr zu erlauben.
Und warum?
Ja, man muss wissen, dass natürlich es sehr, sehr kompliziert ist, Medikamente überhaupt einzusetzen in der Ökowirtschaft. Das ist ganz wichtig. Das ist eines der zentralen aktiven Ziele, die dort vertreten werden. Aber alle Argumente, dass das Verfahren dem Tierwohl entspreche, wie neben den Tierschützern die Bundestierärztekammer und auch der Europäische Tierärzteverband darlegen, zählen dabei für die EU-Kommission zunächst einmal nicht.
Ja, aber stimmt diese Interpretation?
Das ist ganz interessant. Da liegt jetzt ein Gutachten der Deutschen Juristischen Gesellschaft für Tierschutzrecht vor, im Auftrag des Deutschen Tierschutzbundes. Und das zeigt, wie einsilbig die Argumentation der EU-Kommission ist. Denn die EU-Öko-Verordnung, die regelt ja nicht nur den Einsatz von Medikamenten, sie formuliert auch deutlich Tierschutzziele. Also Leiden, Schmerzen und Stress sind zu vermeiden. Dabei würde auch im Ökobereich die schonende Impfung besser abschneiden als die Kastration unter Betäubung. Auch der Umweltschutz ist durchaus ein Thema in der EU-Öko-Verordnung. Und die Vorteile bei Improvac liegen auf der Hand. Geimpfte Eber, so die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht, sind bessere Futterverwerter. Was bedeutet, dass weniger Gülle anfällt. Und das sind immerhin 10%, also nicht ganz wenig. Außerdem wird man Isofluran irgendwann verbieten, nämlich ab 2030. Das geht auf die Umweltkonferenz in Kopenhagen zurück, die das damals 2009 beschlossen hat. Und die Verbraucher brauchen sich zur Impfung gar keine Sorgen zu machen. Es gibt keinerlei Rückstände, was auch bedeutet, dass der hohe Gesundheitsstandard, der in der EU-Öko-Verordnung verankert ist, auch mit der Impfung eingehalten wird.
Ist die Impfung von Ferkeln statt der Kastration auch im Ökobereich erlaubt? Darüber diskutieren heute die Agrarminister Annette Eversberg über die Hintergründe. Die Tendenz, mit fingierten Schäden die eigene Versicherung zu betrügen und damit Geld zu verdienen oder sich unlauter ein neues Gerät zu besorgen, die nimmt zu. Das beklagen die Versicherer. In der Corona-Zeit offenbar erst recht. Anja Nehls über Trends, Ursachen und die Haltung der Verbraucher gegenüber Versicherungsbetrugs, geschildert heute aus Sicht der Versicherer.
Versicherungsbetrug ist weit verbreitet. Jede 10. Schadensmeldung ist betrugsverdächtig, schätzt der Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft GDV. Den Versicherern entsteht in der Schaden- und Unfallversicherung durch Betrug ein Schaden von rund 5 Milliarden Euro im Jahr. Das entspricht 10% der Gesamtleistung. Dazu gibt es unter anderem eine aktuelle Umfrage im Auftrag des GDV. Danach gaben 10% der Befragten zu, entweder schon einmal einen Versicherungsbetrug begangen zu haben oder konkret von einem zu wissen, so wie diese Menschen in Hessen.
Ich kenne das von vielen, gerade was Handy und so weiter anbelangt. Dann will man halt ein neues Handy. Das neue Handy ist halt zu teuer, dann fällt es halt runter oder wie auch immer.
Da wird auch viel vorgegeben an Einbrüchen, haben wir also selber auch in der Nachbarschaft erlebt.
Die Gesamtanzahl der Betrugsfälle sei aktuell nicht gestiegen, sagt Rüdiger Hackhausen, der beim GDV für die Kriminalitätsbekämpfung zuständig ist. Aber die deutschen Versicherer befürchten, dass die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu mehr Betrugsversuchen führen und dass in den nächsten Monaten sowohl im gewerblichen als auch im privaten Bereich mehr betrugsverdächtige Schäden gemeldet werden. Der Grund seien wirtschaftliche Probleme, zum Beispiel durch Kurzarbeit, und dadurch, dass viele Gewerbekunden kurz vor der Insolvenz stehen.
Wir sehen erste leichte Hinweise darin, dass wir zum Beispiel Diebstähle, Einbruchdiebstähle bei Boutiquen sehen, wo die komplette Saisonware, also Sommerware zum Beispiel, gestohlen wird. Oder aber auch, wo Fernsehgeräte plötzlich gestohlen oder defekt sind, weil hier die Kredite nicht mehr bedient werden können, insofern sie finanziert worden sind.
Täter hätten früher eher die Versicherung betrogen, weil sie für ihr Geld etwas zurückhaben wollten und weil sie der Meinung waren, es trifft mit den Versicherern ja keine Armen. Heute würden viele immer mehr aus wirtschaftlicher Not handeln. Dennoch müsse die Versicherungswirtschaft im Interesse aller Versicherungsnehmer möglichst jeden Fall verhindern, so Hackhausen. Besonders in Bezug auf die Nutzung der digitalen Möglichkeiten habe man sich da deutlich weiterentwickelt.
Wir haben heute softwarebasierte Programme, die uns Indikatoren liefern können, ist es ein Betrugsfall oder nicht. Aber es sind auch Themen wie Bildforensik, die zukünftig eine deutlich größere Rolle spielen. Wenn Sie davon ausgehen, dass man heute im Photoshop ein Auto mit einem Schaden belegen kann, obwohl es gar keinen Schaden hat, also bearbeiten kann oder einen Schaden vergrößern kann von der Optik her.
Und deshalb brauche die Branche heutzutage nicht nur Versicherungskaufleute, sondern auch IT-Spezialisten. Internet und Digitalisierung führten zu neuen Betrugsformen, weil man sich mit wenigen Klicks zum Beispiel in Internetforen darüber informieren kann, wie eine Schadensmeldung so glaubhaft formuliert werden kann, dass der vermeintliche Schaden von der Versicherung bezahlt wird. Manche Versicherer lassen inzwischen jeden Schaden durch einen Sachverständigen prüfen. Manche beschränken sich auf Stichproben oder Verdachtsfälle. Und ab und zu werden Prüfer auch fündig, sagt Bernhard Gramberg, der als Gutachter für eine Versicherung arbeitet in der ARD. Zum Beispiel, als man ihm einen vermeintlich kaputten Drucker präsentierte.
Dann habe ich festgestellt, dass auf dem Kabel mit Tesafilm die Kontakte verklebt waren. Dann hat er einfach Tesafilm über die Kontakte geklebt. Dann habe ich den Tesafilm abgemacht und der Drucker druckte wunderbar.
In über 3/4 aller Versicherungsbetrugsfälle lag übrigens tatsächlich ein Schaden vor, der aber nicht versichert war. Wer auch nur bei einem Betrugsversuch erwischt wird, muss mit der Kündigung seines Vertrags rechnen. Er muss in der Regel alle entstandenen Kosten ersetzen und es droht eine Anzeige wegen Betrugs und dann eine Geldstrafe oder im schlimmsten Fall 5 bis 10 Jahre Haft.
Die Sorge der Versicherer vor Betrug nimmt in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkeiten, wie jetzt anlässlich Corona, zu. Anja Nehls informierte. Anderes Thema. Wer sich für eine Notsituation wappnen will, in der er selbst entscheidungsunfähig ist, hat diverse juristische Optionen zur Auswahl. Da gibt es die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht oder auch die Betreuungsverfügung. Doch was davon ist für mich das Richtige? Alles oder keins davon? Wie verhalten sich diese Willensbekundungen organisatorisch und rechtlich zueinander? Das fragen wir heute im Rahmen unserer Serie Notfallvorsorge. Antworten gibt in diesem Fall Daniela Siebert.
Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung haben eines gemeinsam. Wenn ich sie verfasse, bekunde ich meinen Willen für bestimmte Notsituationen. Mit der Betreuungsverfügung und der Vorsorgevollmacht ermächtige ich andere Personen, für mich zu entscheiden, wenn ich dazu nicht fähig bin. Dabei sollte man deren juristische Hierarchie im Kopf haben. Ähnlich wie ein Trumpf im Skat kann sozusagen das eine Dokument das andere ausstechen. Grundsätzlich steht in der Hierarchie die Vorsorgevollmacht ganz oben, erklärt Betreuungsrichter Achim Kling.
Vom Grundsatz her gilt ja erstmal die Vorsorgevollmacht. Die Betreuungsverfügung kommt ja nur dann zur Geltung, wenn festgestellt wird, dass die Vorsorgevollmacht aus welchen Gründen auch immer nicht ausreicht. Das heißt, mit der Vorsorgevollmacht lege ich erstmal fest, dass ich eigentlich keine Betreuung haben möchte. Das ist ja der Sinn der Vorsorgevollmacht. Sie soll ein Betreuungsverfahren entbehrlich machen.
Es kann jedoch Situationen geben, in denen sowohl ein Bevollmächtigter als auch ein Betreuer zum Einsatz kommen müssen, etwa weil eine Vollmacht für bestimmte Bereiche nicht erteilt wurde. Dann kann es sinnvoll sein, in einer Betreuungsverfügung auch eine Wunschperson dafür zu benennen, die das Betreuungsgericht dann für diese spezielle Aufgabe einsetzt. Achim Kling.
Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen gehen auch zusammen, jedenfalls insoweit, wenn die Vollmacht nicht ausreicht, dass dann eben klar ist, wer dann stattdessen als Betreuer bestellt werden soll.
Lena Baum, eine Privatperson, die in Wirklichkeit anders heißt, hat viel Erfahrung auf diesem Gebiet gesammelt. Sie wurde von ihrem Vater und einer alten Familienfreundin sowohl als Bevollmächtigte wie auch als Betreuerin vorgesehen. Und diese Aufgaben musste sie auch einlösen, als die beiden schwer erkrankten. Die Konsequenz, die Lena Baum daraus gezogen hat, ist eine eigene Patientenverfügung mitsamt Vorsorgevollmacht, beides notariell beurkundet.
Ich habe eine eigene abgeschlossen letztes Jahr mit meinem Mann, ihn eingesetzt und meine Schwester und er mich umgekehrt auch. Also wir haben beide eine abgeschlossen und ich suche eigentlich das Gespräch und versuche auch Freundinnen und Freunden deutlich zu machen, dass das wirklich wichtig ist und zwar nicht nur für ältere Menschen, sondern auch in unserem Alter. Weil wenn wir einen Fahrradunfall haben und nicht mehr ansprechbar sind, müssen oft schnell Entscheidungen getroffen werden und das ist auf jeden Fall besser, wenn das jemanden tut, dem man vertraut.
Der wesentliche qualitative Unterschied zwischen einer Betreuungsverfügung und einer Vorsorgevollmacht ist, dass bei einer Betreuungsverfügung noch ein Betreuungsgericht als Kontrollinstanz fungiert. Wer eine Vorsorgevollmacht bekommt, kann frei agieren, sofern nicht in der Vollmacht Einschränkungen formuliert sind. Beides, Vollmacht wie auch Betreuungsverfügung, erfordern großes Vertrauen in die ermächtigte Person. Ganz anders die Patientenverfügung. Sie kann im Prinzip für sich stehen. Sofern sie den behandelnden Medizinern vorliegt, können diese selbst lesen, was ein Patient, der sich selbst nicht äußern kann, möchte oder nicht möchte. Allerdings treffen Patientenverfügungen nicht immer punktgenau die gegebene Situation. Da hilft es, wenn der Patient zuvor anderen anhand einer Vorsorgevollmacht für Gesundheitsangelegenheiten oder einer Betreuungsverfügung das Recht eingeräumt hat, sich für ihn zu äußern. Professor Jörg Weimann, Chef der Intensivmedizin am Berliner St. Getrauden Krankenhaus, ist jedes Mal froh, wenn er Angehörige fragen kann, welche Werte und Vorstellungen die Verfasser von Patientenverfügungen bewegen.
Es ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn eine Begleitperson da ist, mit der man sich unterhalten kann, weil wir natürlich mehrere Dinge checken müssen. Wir müssen gucken, ist diese Patientenverfügung zu einem Zeitpunkt gemacht, wo dieser Mensch wirklich bei klaren Sinnen war? Entspricht das dem Willen und dann auch natürlich, das ist ja nicht immer gleich vorgestern gemacht worden, es entspricht dieses, was da steht, auch noch dem aktuellen Willen des Patienten. Und da sind uns alle Informationen von nahen Angehörigen natürlich ungeheuer hilfreich, um das abschätzen zu können.
Denn häufig sind schnelle Entscheidungen nötig. Umso wichtiger ist es, die Person, um die es geht und ihre Geisteshaltung sowie ihre niedergelegten Vorstellungen möglichst gut zu kennen. Jörg Weimann verdeutlicht das am Beispiel einer älteren Dame, die einen schweren Schlaganfall erlitten hatte und sich herausstellte, dass sie bleibend halbseitig gelähmt sein würde.
Da hat die Familie übereinstimmend uns gesagt, das wäre überhaupt nicht in ihrem Sinne. Das würde überhaupt nicht gehen. Das war eine Grande Dame, so wurde sie beschrieben, die jeden Morgen nach ihrer Morgentoilette geschminkt, aufgeputzt zum Frühstück erschien und niemand durfte sie vorher sehen. Das wäre etwas gewesen, was mit dieser Halbseitenlähmung für die Frau unerträglich gewesen wäre. Wo man sagen muss, als Mediziner, Mensch, eine Halbseitenlähmung, wir haben heute tolle Möglichkeiten, dass man hinterher ein sehr erfülltes Leben führen kann. Aber nicht, wenn ich so eine Wertvorstellung in meinem Leben habe.
Das Bundesjustizministerium empfiehlt, eine Patientenverfügung durch eine Betreuungsverfügung oder eine Vorsorgevollmacht zu begleiten. Damit kann man die Ansprechpartner klar definieren. Die sollten der Aufgabe gewachsen sein, auch emotional. Ohne all diese Unterlagen kommen im Notfall eventuell professionelle oder ehrenamtliche Betreuer zum Einsatz. Die sind gesetzlich gehalten, den mutmaßlichen Willen der betroffenen Person festzustellen. Das kann klappen, muss aber nicht.
Daniela Siebert. Und diese Serie zur Notfallvorsorge gibt es auch auf deutschlandfunk.de zum Nachhören.
Deutschlandfunk. Verbrauchertipp.
Den Blutdruck messen zu lassen gehört zu den Standarduntersuchungen beim Hausarzt, lässt sich aber auch selbst machen. Die Stiftung Warentest hat Blutdruckmessgeräte für den Eigengebrauch untersucht. Der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger.
Wer die eigenen Blutdruckwerte regelmäßig selbst kontrolliert, bekommt lebensnähere Ergebnisse als bei der gelegentlichen Messung beim Hausarztbesuch. Das kann nicht nur helfen, Bluthochdruck rechtzeitig zu erkennen, sondern ist auch für Patienten wichtig, die mit Medikamenten gegensteuern wollen. Wirken beispielsweise die vom Arzt verordneten Arzneimittel oder auch die empfohlenen Ernährungstipps? Warentesterin Ina Bockhold.
Die regelmäßige Überwachung zählt und bei manchen Menschen kommt es auch zum sogenannten Weißkittel-Effekt. Das heißt, dass die Patienten beim Arzt sehr aufgeregt sind und dass der Blutdruck dann in die Höhe schnellt. Und da kann man sich dann eben zu Hause beruhigen und sieht, so schlimm ist es nicht. Wenn ich etwas mehr Sport treibe und mich besser ernähre, dann habe ich den Blutdruck im Griff.
Zumindest im Idealfall. Auf Dauer drohen bei Bluthochdruck allerdings Schädigungen der Blutgefäße, was ernste Folgen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall haben kann. Für den Heimgebrauch gibt es zwei Varianten an Blutdruckmessgeräten. Oberarm- und Handgelenkmodelle.
Die Oberarmgeräte sind leichter zu bedienen, weil sie haben einfach eine breite Manschette. Das sitzt gleich schön auf dem Arm und vor allem auf Herzhöhe. Bei den Blutdruckmessgeräten fürs Handgelenk, da muss man den Arm noch so anwinkeln, dass er auf Herzhöhe ist. Also es ist etwas komplizierter und störanfälliger in der Anwendung.
Zwar fiel auf, dass die technische Messung beim Arzt mit dem Trio aus Oberarmmanschette, Quecksilbermessung und der Verwendung eines Doppelstethoskops exakter ist, doch seien das tolerierbare Abweichungen, so Ina Bockhold. Es gehe überwiegend um eine verlässliche Verlaufskontrolle des Blutdrucks.
Das reicht für zu Hause aus. Also wir haben eben Abweichungen um 7,5 Punkte nach oben und unten hin. Das kann man noch akzeptieren. Man hat schon mal eine Hausnummer, in welchem Blutdruckbereich man sich befindet.
Jedoch wurde auch deutlich, dass Fehler beim Messen die Werte ähnlich verfälschen können wie ein schlechtes Gerät. So sollte möglichst zur selben Tageszeit gemessen werden, morgens, vor dem ersten Kaffee und auch vor einer Medikamenteneinnahme. Man sollte sich zudem Ruhe gönnen und nichts nebenher tun. Auf jeden Fall sollten die Messungen dokumentiert werden. Das ist natürlich traditionell per Hand möglich, doch einige Modelle lassen sich auch mit dem Smartphone verbinden. Digitale Technik macht die Messergebnisse anschaulicher, so Ina Bockhold.
Bei den Blutdruckmessgeräten fürs Handgelenk gibt es zwei, die sind mit Apps verbunden. Da ist es noch etwas komfortabler, seine Werte zu dokumentieren. Hier kann man sich zum Beispiel Verlaufskurven anzeigen lassen. Das führt zu Übersichtlichkeit.
Die Blutdruckmessgeräte in der Untersuchung kosten zwischen 25 und 70 Euro. Vorn lagen die Oberarmmodelle Medicus X von Bosso für 50 und X3 Comfort von Omron für 59 Euro. Ähnlich gut sind die günstigeren Messgeräte von Medisana und Verobal. Bei den Handgelenkmodellen gab es nur eine gute Gesamtbewertung. Das R7 Intelli von Omron für stolze 70 Euro.
Und das war der Verbrauchertipp von Dieter Nürnberger. Danke fürs Zuhören, sagt Jule Reimer.